Ich möchte euch heute Morgen mit in einen Abschnitt hineinnehmen aus dem Leben Jesu. Da finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 10 einen Bericht, der überschrieben ist, die Aussendung der 70 Jünger. Heute Morgen sind wir mehr als 70 Personen hier, aber ich hoffe, dass die meisten, die da sind, sich auch als Jünger verstehen, als diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Und da werden ja in der Bibel verschiedene Gruppen erwähnt. Da gibt es einmal die Gruppe der drei Jünger, die ganz in der Nähe Jesu gewesen waren, die mitbekommen haben, wie er auf dem Berg der Verklärung war, zu denen er einen ganz besonders intensiven Kontakt gehabt hat. Am bekanntesten sind uns die 12 Jünger, diese Gruppe, mit die er selbst berufen hat und mit denen er dann 3 Jahre lang durch Israel gezogen ist. Wir lesen an dieser Stelle auch davon, dass es noch eine größere Jüngerschar gab, nämlich die 70 Jünger. Und wenn wir das auf heute übertragen, dann könnten wir sicherlich sagen, ja, da gibt es noch viel mehr, die auch Jünger Jesus sein wollen. Und so sind, glaube ich, hier einige Prinzipien von dem, was Jesus seinen Jüngern mitgibt, was uns auch herausfordern kann für unser Leben heute. In welcher Situation Jesu befinden wir uns hier? Wenn wir da ein paar Verse zurückblättern, nämlich Kapitel 5, Vers 51, dann lesen wir, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Gesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Und dann geht es weiter, bis wir dann zu Kapitel 10 kommen. Dieser Teil gehört zu dem sogenannten samaritanischen Reisebericht. Das heißt, Jesus ist hier in der letzten Phase seines Dienstes. Vielleicht können wir sagen, der vorletzten. Denn dann kommt ja in Jerusalem die Festnahme, seine Hinrichtung und Auferstehung. Aber wir sehen, hier ist es schon ganz am Ende. Jesus hat es eilig, nach Jerusalem zu kommen. Wir haben gelesen, entschlossen richtet er seinen Blick nach Jerusalem. Aber da geht es noch durch Samaria. Samaria, damals Menschen, die nicht zu den Juden gehörten, die so Halbjuden und dann doch wieder Nichtjuden waren, Leute, die von den Juden selbst verachtet worden sind. Aber Jesus klammert sie nicht aus, er spricht sie auch an und er schickt hier speziell diese 70 Jünger, um den Samaritanern das Evangelium zu predigen und um sie vorzubereiten für die Ankunft Jesu, der dann ja auch leibhaftig kommt. Ich lese immer einige Verse und sage dann etwas dazu. Kapitel 10, Vers 1. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß und es sind wenige der Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Taschen noch Schuhe und grüßt niemanden auf dem Weg. Einige der Dinge werden uns hier altbekannt vorkommen, andere vielleicht provozieren und herausfordern. Wenn manche Dinge können wir, glaube ich, nicht unmittelbar auf unsere Gegenwart übertragen. Warum? Nun, weil die Aussendung der 70 Jünger ja auch nur einen kurzen Zeitabschnitt in Anspruch nahm. Denn wir lesen dann in Vers 17, dass sie schon bald zurückkamen und Jesus Rechenschaft gaben über das, was sie getan haben. Das heißt insbesondere der Hinweis, keine Beutel, keine Taschen, keine Schuhe mitzunehmen und auch niemanden zu grüßen, glaube ich, ist nicht unbedingt die Aufforderung, mit der wir heute in unseren Alltag starten sollten. Sonst müssten wir auch draußen wahrscheinlich eine große so einen Müllwagen anbringen, nicht? Und ihr macht eure Zimmer leer. Denn ich vermute, ihr habt alle ein zweites Paar Schuhe. Ihr habt alle wahrscheinlich einen Koffer, eine Tasche oder sonst etwas. Wenn wir bibeltreu sein wollen, müssten wir sagen, das werfen sie alles weg. Wir dürfen uns heute Morgen auch nicht mehr grüßen. Also nicht. Das heißt, Kennzeichen der Christen, Unfreundlichkeit. Vielleicht, da sagt dir jemand guten Tag, ein Nachbar, und sagst, ich gehe geradeaus an dem vorbei, nicht? Keine Zeit verschwenden. Nun, diese Dinge sind, glaube ich, ganz spezifisch nur für diese 70 Jünger, nicht für uns heute. Warum? Weil Jesus vor Augen hat und weiß, es ist nur noch wenige Tage hin, bis ich nach Jerusalem komme und dort sterben werde. Die Zeit ist knapp und deshalb verschwendet eure Zeit nicht mit Dingen, die hierfür nicht unbedingt nötig sind. Also wie gesagt, ihr dürft heute ein zweites Paar Schuhe tragen. Das, was wir aber daraus, also nacheinander, nicht zur gleichen Zeit, das wird kompliziert. Aber das, was wir, glaube ich, daraus ziehen können, ist, beschwert euch auch heute nicht mit überflüssigen Dingen. Denkt daran, entweder unser Leben geht eher vorbei, als wir es uns denken, oder Jesus kommt wieder, ehe dass wir es denken. Also richtet euch nicht für die nächsten 200 Jahre hier auf der Erde ein, denn ihr werdet hier in 200 Jahren nicht mehr sein. Das kann ich euch versprechen. Habt ihr vielleicht auch ohne mich schon gewusst. Denn entweder wird Jesus wiedergekommen sein oder ihr werdet gestorben sein. Und dann steht ihr auch vor Gott. Und so könnten es viele Dinge aufhalten. Und Jesus wollte diesen 70 Jüngern sagen, lasst euch nicht aufhalten, damit ihr meinen Auftrag ausführen könnt. Denn das ist doch das Zentrum, das ist die Hauptaufgabe, für die ihr überhaupt da seid. Und dann beschreibt er das mit dem Bild und sagt, es ist so wie der Arbeiter, der in die Ernte geht. Das ist ein Begriff, den heute manche von uns als Christen kennen, wobei die meisten von uns noch nie in der Ernte gearbeitet haben. Oder ich weiß nicht, wart ihr schon mal mit der Sense auf dem Feld und habt dann da die Ähren abgeschnitten und dann gebündelt und gedroschen? Wahrscheinlich nicht. Deshalb, dieses Bild müsste man fast erklären, aber ich hoffe, dass ihr es euch ansatzweise vorstellen könnt. Es ist einfach eine große Aufgabe, die schnell erledigt werden muss, denn wenn das Feld reif ist und dann kommt der Sturm, dann kommt der Regen, dann kann es sein, dass die Ernte hin ist. Also ihr habt das vielleicht mal beobachtet am Ende des Sommers. Dann sind Bauern manchmal mitten in der Nacht noch mit Scheinwerfern auf dem Feld, jetzt muss geerntet werden. Und hier will Jesus sagen, jetzt ist es soweit für seine 70 Jünger, weil die letzte Phase seines Lebens ist. Für uns heute können wir sagen, jetzt ist es soweit für uns, weil Jesus gesagt hat, er will bald wiederkommen. Nutzt die Zeit bis zur Wiederkunft Jesu, um Menschen zu ihm zu rufen. Dann wird mir auch darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht ein Spaziergang ist. Denn Lämmer, die unter Wölfe geschickt werden, da müsst ihr euch nicht lange ausmalen, was da passiert. Manche, die gerne Horrorfilme mögen, für die ist das dann ein richtiges Bild. Nicht? Ihr treibt die Lämmer darunter in eine Wolfsherde und was passiert? Innerhalb weniger Minuten sind die zerfleischt und aufgefressen. So ähnlich ging es den ersten Christen in den ersten drei Jahrhunderten. Nicht alle wurden getötet, aber zahllose starben in den Arenen der Römer, weil sie Christen waren. Und bis heute ist es so, dass viele Christen weltweit verfolgt werden, weil sie für Jesus einstehen. Und genauso müsst ihr euch auch darauf einstellen, wenn ihr euch für Jesus einsetzen wollt, werdet ihr nicht nur Schulterklopfen ernten, nicht nur Begeisterungsstürme bekommen von denjenigen, mit denen ihr sprecht, sondern das ganz Normale damals wie heute wird sein, dass ein großer Teil der Menschen das ablehnen, nichts davon wissen wollen, vielleicht dich sogar angreifen und fertig machen, weil es einen Widerstand hervorruft. Ich lese weiter, Vers 5. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird der Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht von einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehme, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nah zu euch herbeigekommen. Also jetzt kommen noch einige konkrete Anweisungen. Wenn euch jemand eine Wohnung anbietet, grüße den, wünsche ihm Frieden, nicht von dir, sondern von Gott und bleib da. Nun, diese Aufforderung ist vielleicht auch nicht ganz diejenige, wie wir sie heute erleben. Ich schätze einmal, wenn jemand von euch heute Nachmittag nach Lemgo in die Stadt geht, da ist nicht jemand, der plötzlich die Tür aufmacht und sagt, willst du bei mir wohnen? Das ist heute nicht so. Damals hat man einen Fremdling, hat man Gastfreundschaft angeboten, das gehörte dazu. Und wenn gesagt wird, geh da hinein, dann soll damit gesagt werden, verschwende auch nicht deine Zeit, lange zu suchen, wo du wohnst, sondern deine Hauptaufgabe ist zu predigen, das Wort Gottes weiterzugeben. Und wenn du einen Wohnplatz gefunden hast, weil jemand dich aufnimmt, sei damit zufrieden. Genau dasselbe gilt hier auch fürs Essen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Vers auf eine Karte schreiben soll und vielleicht den meisten eurer Eltern zuschicken soll. Wie wäre das? Ich weiß ja nicht, wie ihr es gemacht habt, aber wenn ich zu Hause bin mit meinen Kindern, manchmal mögen die das Essen nicht. Also ich kann das ja sagen, ich habe es nicht gekocht, nicht? Aber umgekehrt, also mir schmeckt es immer, aber manche, die haben dann immer, ich würde ihnen das ja gerne sagen. Wobei das wäre, glaube ich, instrumentalisiert und das ist nicht der eigentliche Zweck. Es geht nicht darum, Kinder, esst, was eure Eltern euch vorsetzen. Hier geht es genau darum, als Christ sollst du kein Gourmet sein, du sollst nicht lange überlegen, wo du wohnst, du sollst nicht lange überlegen, was du isst, denk an deine Hauptaufgabe. Wenn du nur sehr viel Zeit investierst, dein Haus zu bauen oder eben dein Essen zuzubereiten, dann hast du keine Zeit mehr für den Auftrag, den Jesus dir geben will. Deshalb für deinen Lebensplan, und die meisten von euch sind ja noch relativ am Anfang des Lebens, mach dir in deinem Lebensplan bewusst, wofür du eigentlich lebst. Was ist das Ziel, was Gott gesetzt hat für dein Leben? Und dann versuche, das an erste Stelle zu setzen und nicht dein Leben mit vielen Dingen zu vertun, die an sich aus der Sicht Gottes und auch aus deiner selbst, wenn du im Nachhinein zurückschaust, eigentlich nebensächlich sind. Und dann wird hier noch nebenher erwähnt, man heilt die Kranken. Das gilt für uns heute nicht mehr so ganz direkt, was daran liegt, dass die 70 Jünger das jetzt direkt im Auftrag Jesu getan haben. Denn dass Kranke geheilt worden sind, war damals ein Zeichen, dass Jesus der Messias ist. Schon bei den Jüngern der Apostelgeschichte sind die Heilungen nicht mehr so häufig. Natürlich können wir heute für Kranke beten, sollten es auch tun, aber dieser spezifische Auftrag gilt dann für die 70 Jünger. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, um sie euch nicht aufnehmen, Vers 10, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich von eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir gegen euch ab. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen als dieser Stadt. Hier haben wir die einen, die nehmen die Jünger auf, die geben zu essen, zu trinken, sie hören zu, sie warten auf Jesus, dass er kommt, und dann kommt Jesus hier hinterher auch in diese Orte hinein. Die anderen, die sagen, wir wollen nichts damit zu tun haben, lass uns in Ruhe, wir haben uns unserem Leben gut eingerichtet, wir brauchen Jesus nicht. Und da wird gesagt, kümmere dich dann nicht mehr viel darum. Denk daran, zuerst zu den zu Menschen zu gehen, die wirklich etwas hören wollen. Und dann wird hier das sogar in solch einem Extrembild gemacht. Selbst der Staub kümmert uns nicht, das stauben wir ab, da haben wir nichts mehr zu tun. Tschüss, dann behaltet alles, was ihr wollt. Wenn ihr von Jesus nicht mehr hören wollt, dann eure Sache. Wenn dann hinterher gesagt wird, dass es diesen Leuten schlimmer gehen wird als den Menschen aus Sodom, dann wundert uns das ja doch. Also mich zumindest. Denn in Sodom, das gilt doch im Alten Testament, Sodom und Gomorra, der Pfuhl der Sünde, da wo die alles Mögliche gemacht haben, was man nicht tun sollte. Dann wird gesagt, den Menschen, die von Jesus hören, denen das angekündigt wird und die ihn ablehnen, die haben in den Augen Gottes ein schlimmeres Verbrechen begangen als diejenigen, die einfach in Sünde leben, Tag ein, Tag aus, aber nichts von Jesus wussten. Das fordert uns, glaube ich, in doppelter Weise heraus. Zum einen, dass wir uns klar werden, wenn wir Menschen das Evangelium erklären, das geht nicht nur darum, magst du lieber Vanille-Eiscreme oder magst du lieber Erdbeereiscreme, sondern es geht darum, dass hier die grundlegende Entscheidung in dem eigenen Leben getroffen wird. Das müssen wir uns bewusst sein, wenn wir mit Menschen sprechen, damit wir auch das Evangelium nicht einfach kleinreden, sondern auch in seiner Deutlichkeit weitergeben. Zum anderen fordern diese Verse uns heraus. Denn ihr, die ihr heute Morgen hier seid, ihr kennt die Bibel, ihr kennt das Evangelium, ihr kennt Jesus hoffentlich alle dabei. Das heißt aber auch, ihr seid vor Gott in einer viel größeren Verantwortung als der Ungläubige irgendwo in Detmold oder in Lemgo, der keine Ahnung von Jesus hat. Bei dem, der wird auch vor Gott gerichtet, aber nur anhand dessen gerichtet, was er gewusst hat. Der Römerbrief sagt es ja, wie ihr wisst, was er im Gewissen gewusst hat und in der Natur gewusst hat, das, was er weitergegeben bekommen hat von Gott, danach wird er gerichtet. Hier wird gesagt, wenn du etwas von Jesus weißt und weißt, was richtig ist, dann bist du viel stärker verantwortlich für das, was du tust, als der, der nur sündig so dahin lebt. Und das ist etwas, was uns in Frage stellt. Inwiefern leben wir auch das, was wir wissen? Manchmal ist es schlimmer, etwas zu hören und zu wissen und es nicht zu tun, als sündig zu leben, weil man es nie besser gelernt hat. Dann kommt ein kleiner Abschnitt, wo Jesus über Chorazin und Bethsaida etwas sagt. Das überspringe ich mal und komme jetzt zu Vers 17, wo die 70 Jünger zurückkehren. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben stehen. Die Jünger scheinen hier so wie ein kleines Kind zu sein. So könnte man es fast sagen. Denn Jesus muss sie deutlich darauf hinweisen, das, was euch besonders imponierend erscheint, ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Und zwar haben sie erlebt, sie gehen hin, Kranke werden gesund, Leute, die besessen sind, werden frei. Und jetzt denken sie, das ist es, wow, was haben wir für eine Macht von Gott bekommen. Und Jesus sagt ihnen, lasst das mal, das ist gar nicht so wichtig. Er sagt ihnen dann sogar, hey, schaut mal, ich war sogar da, als der Satan aus dem Himmel rausgeschmissen worden ist. Ich kenne das alles, mir braucht er das nicht zu erzählen. Aber haltet das Wichtigste für das Wichtigste. Und genauso kann es uns als Christen manchmal auch gehen, dass wir viel zu fasziniert sind von Äußerlichkeiten, von irgendetwas, was weiß ich, einer besonderen Gebetserhörung, die ja schön ist. Oder von jemandem, der sagt, ja, ich kann jetzt Leute gesund machen. Da müssen wir sagen, hey, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was sagt uns Jesus hier? Freu dich darüber, dass dein Name im Himmel angeschrieben steht. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber irgendwie im Laufe des Christseins kann man sich schnell daran gewöhnen. Irgendwie, naja, wir sind halt gerettet. So wie, naja, gut, heute gehe ich mal zu McDonald's oder so. Aber eigentlich will uns Jesus hier herausfordern, weißt du überhaupt, worüber du redest? Es geht um das Wichtigste überhaupt in deinem Leben. Wenn du mal am Ende des Lebens bist, spielt das alles gar keine Rolle, was du gemacht hast. Das Allerwichtigste ist, dann ist dein Name im Himmel angeschrieben. Und wiederum werden wir darauf aufmerksam gemacht, das soll dein Leben prägen. Verschwende dein Leben nicht mit Nebensächlichkeiten, sondern denke daran, sei darauf ausgerichtet, was Gott in deinem Leben getan hat. Und dann lese ich noch den nächsten Teil. Zu dieser Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich will dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du über die Weisen und Klugen verborgen hast und den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als niemand, weiß niemand als nur der Sohn, wem der Sohn es offenbart hat. Und da wandte er sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. So freut ihr euch auch über das, was ihr über Jesus kennengelernt habt. Selbst wenn ihr meint, das ist ja schon so alt und das ist so traditionell und das ist so überliefert und das kenne ich ja schon seit 10 Jahren. Denkt daran, das ist das, wonach dem Alten Testament sich die Leute gesehnt haben, das, wo viele Menschen auch heute sich in ihrem Herzen nachsehen, wo sie Leere, ausgebrannt sein fühlen, weil sie irgendwas genommen haben als Lebensinhalt, was sie nicht wirklich ausgefüllt hat. Und wenn dann da steht, er hat es den Unmündigen geoffenbart, dann meint damit nicht, wir müssten erst alle besonders dumm werden, um Christen zu werden. Das ist damit nicht gemeint, sondern damit ist gemeint, egal wie intelligent du bist, du kannst Gott ja gar nicht erkennen, denn hier sagt Jesus ja, keiner erkennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbart. Also wenn du etwas über Gott weißt, dann ist das nicht auf deinem eigenen Mist gewachsen, dann ist das nur von Gott geoffenbart, der das durch die Bibel oder durch andere Menschen dir weitergegeben hat. Ich bete noch mit euch. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du hier auf der Erde gewesen bist. Danke, dass du Menschen berufen hast und dass du auch uns heute berufen willst. Wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, wofür du uns auf der Erde haben möchtest. Wir möchten dich bitten darum, dass du uns bewahrst, unser Leben mit Nichtigkeiten und Oberflächlichkeiten zu verschwenden. Wir möchten dich bitten, dass wir jeden Tag neu begreifen, erstaunt sind darüber, dankbar sind, dass du uns retten willst, dass du uns gerettet hast, dass du da bist, dass du uns etwas von Gott sagst und wir da nicht nur spekulieren müssen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns den Mut gibst, dann auch das zu tun, was wir erkennen, dass das dein Urteil über uns nicht einmal das ist, wie bei den Städten, wo die Jünger hingekommen sind und die wollten nichts von dir wissen. Danke für diesen Tag und danke, dass du bei uns bist. Amen.